Ja, also ich bin Emily.
Ich bin Lena. Und wir sind heute für ein Interview mit Ihnen hier. Wollen Sie sich kurz vorstellen?
Ich bin Patrick Stegemann. Ich bin Journalist und Gründer und Geschäftsführer einer Podcast-Produktionsfirma in Berlin, die heißt Andan. Und als Journalist beschäftige ich mich viel mit Verschwörungserzählungen, mit der extremen Rechten und wie sie digitale Medien benutzen.
Kannst du uns vielleicht was darüber erzählen, was Verschwörungstheorien im Allgemeinen sind?
Also Verschwörungserzählungen sind ein sozusagen Zugang zu einer komplexen Welt und nehmen sozusagen reale Probleme auf und vereinfachen sie auf radikale Art und Weise und rechnen bestimmten Gruppen, bestimmten Menschen dafür die Verantwortung zu. Das ist so eine Grundfunktion von Verschwörungserzählungen. Also Menschen sind tatsächlich arm und Verschwörungserzählungen benennen nicht die vielfältigen Gründe, die es dafür gibt, die komplex sind und widersprüchlich, sondern sagen, diese Person führt Dunkles im Schilde und ist verantwortlich dafür, dass Menschen arm sind zum Beispiel. Das ist so eine Grundfunktion von Verschwörungserzählungen, sind also radikale Vereinfacher.
Und was ist darauf jetzt sozusagen zurückzukommen, was ist der Unterschied zwischen Verschwörungstheorien und Fake News?
Also Verschwörungserzählungen sind sozusagen große Komplexe, die auch immer weiter gesponnen werden, die sozusagen wie so ein Eigenleben führen. Und Fake News ist eigentlich ein Begriff, den man gar nicht mehr so stark verwendet, weil er zum Beispiel von Donald Trump viel verwandt wurde und so ein bisschen verbrannt ist. Aber grundsätzlich meint man damit im Grunde Nachrichten, die so tun, als wären sie Nachrichten, aber eben keine echten Nachrichten sind, weil sie kein Verhältnis zur Wahrheit haben, also weil sie häufig einfach eine plumpe Lüge sind.
Okay. Kannst du uns erklären, wie Fake News überhaupt entstehen, also wie es dazu kommt, dass Menschen das Glauben weiter verbreiten, obwohl es nicht stimmt?
Also wie Fake News oder Desinformation entsteht, hat ganz unterschiedliche Gründe und Motivationen. Es gibt Leute, die machen das für Geld. Es gab zum Beispiel mal eine große Schwemme von Fake News, die aus einem osteuropäischen Land kamen, weil einfach Leute darauf gekommen sind, sagen, wenn wir Nachrichten erfinden, dann sind die so emotional, dass Leute die teilen. Dann kommen die auf unsere Seiten, dann können wir da Werbung schalten und dann verdienen wir Kohle. Das gibt es auch immer noch, das Phänomen. Weil nichts ist so gut wie eine erfundene Nachricht, weil in einer erfundenen Nachricht kannst du ja alles so sozusagen steuern, dass es besonders krass ist oder besonders empörend. Und dann teilen Leute das viel. Das heißt, es gibt sozusagen manche, die das aus ökonomischen Gründen machen, also weil sie damit Kohle verdienen. Dann gibt es andere, die solche Nachrichten erfinden, weil es persönliche Motivationen hat, politische Motivationen zum Beispiel auch. Und das könnt ihr natürlich auch aus eurem eigenen Leben sozusagen im Kleinen nachverfolgen. Da gibt es ja auch manchmal das ein oder andere Gerücht an der Schule, das erfunden wird und man fragt sich ein bisschen, warum ist das eigentlich so? Und das Problem ist natürlich bei so gesellschaftlichen großen Lügen, dass es im Grunde die Grundlage zerstört, wie alle miteinander sprechen.
Und wie kann man dann in dem Begriff, also wenn man das so rausfinden will, ob das jetzt eine Fake News ist oder nicht, also wie erkennt man das?
Ja, das Wichtigste ist erstmal durchzuatmen und zu gucken, wenn man sozusagen so einer Nachricht begegnet, weil sie einem zum Beispiel bei WhatsApp geschickt wird oder bei Instagram man der begegnet oder ein TikTok-Video sieht und so sagen, kann das wirklich sein? Also kritisch damit zu sein und dann mal zu gucken, was sagen denn andere Quellen dazu? Also was sagt die Tagesschau? Was sagen einfach seriöse Quellen dazu? Häufig sind solche Falschnachrichten ja gar nicht so wahnsinnig gut gemacht oder so, aber unser Gehirn funktioniert halt so, dass wir, wenn wir Dinge zum Beispiel sehr häufig hören, also die gleiche falsche Nachricht in Variationen immer wieder, dass wir dazu tendieren, sie zu glauben, ganz unabhängig davon, dass das Quatsch ist und auch ganz unabhängig davon, wie schlau wir sind oder so. Das hat damit zum Beispiel überhaupt nichts zu tun, sondern wir als Menschen sind einfach so gebaut, dass wenn wir sehr häufig ähnliche Nachrichten hören, dann glauben wir es, unabhängig davon, ob sie wahr sind oder wie viel daran wahr ist.
Und was ist jetzt so gefährlich an Fake News oder Verschwörungstheorien und was sind Folgen, wenn wir eine entdecken und die verbreitet wird und die viele glauben?
Also die Folgen sind ganz vielfältig. Es Man weiß zum Beispiel, dass alleine der Kontakt mit Verschwörungserzählungen Menschen übermäßig wütend macht. Auch unabhängig davon, ob wir sie glauben oder nicht. Also auch wenn wir sozusagen mit Verschwörungserzählungen in Kontakt kommen, dann ist das ja eine sehr dunkle Welt, ne, mit der wir da in Kontakt kommen, die, in der es sozusagen sehr böse Kräfte gibt, die alles kontrollieren. Und das löst in uns das Gefühl von Kontrollverlust aus, von Machtlosigkeit, löst Ängste aus. Und deswegen macht uns das sozusagen, macht uns das unglücklich, könnte man sagen. Und das ist sozusagen so auf so individueller Ebene, aber eine Gesellschaft, in der Menschen so wütend sind, die kommt natürlich nicht mehr zusammen oder sehr viel schwerer zusammen, sehr viel schwerer ins Gespräch. Es ist sehr wichtig, dass wir sozusagen eine Realität teilen. Wenn wir uns jetzt hier unterhalten und ihr sagt, ja, sowas wie Nachrichten gibt es gar nicht und sowas wie Verschwörungserzählungen gibt es gar nicht, dann können wir dieses Gespräch nicht führen. Also wir müssen sozusagen eine Grundlage dafür haben, geteiltes Verständnis davon, worüber wir reden, sonst wird das halt nichts. Und Verschwörungserzählungen und Desinformation führen zu einer Welt, in der diese Grundlage nach und nach zerstört wird. Und dann können wir sozusagen als Gesellschaft nicht mehr miteinander sprechen. Es ist so, als wenn sozusagen in eurer Parallelklasse Leute etwas völlig anderes lernen, obwohl die in der gleichen Klassenstufe sind. Und worüber will man dann reden und die auch ganz andere Leute treffen und einfach sagen, dass alles das, was ihr da erlebt, das gibt es einfach nicht. Das ist einfach falsch. Es gibt keine Subtraktion und keine Addition. Und die Lehrerin, die ihr so hatet, die gibt es eigentlich auch nicht. Die ist nur eine Erfindung der mächtigen Eliten oder sowas. Dann wird es halt sehr schwer, eine gemeinsame Grundlage zu finden, sich zu unterhalten. Und das ist als für eine Gesellschaft total fatal.
Okay, das ist schon sehr krass, was das für Folgen haben kann. Aber wie können wir überhaupt verhindern, dass diese Folgen entstehen und dass wir in schlimmen Kontakt mit Fake News und Verschwörungserzählungen kommen?
Ich glaube, die Wahrheit ist, also auf individueller Ebene werdet ihr das, kommt ihr wahrscheinlich bewusst oder unbewusst jeden Tag mit zumindest, oder jeden Tag, aber ihr seid mit Sicherheit schon in Kontakt getreten mit solchen Dingen, wenn ihr TikTok benutzt zum Beispiel, dann werdet ihr mit Sicherheit schon Kontakt gehabt haben mit solchen Erzählungen, weil die Krux ist, dass das einfach Inhalte sind, die sich sehr, sehr gut verbreiten, weil sie uns sehr stark emotionalisieren, weil sie wie gemacht sind für diese Plattform und deswegen verteilen sie sich dort sehr gut, deswegen seid ihr dem auch schon ganz sicher begegnet. Ich glaube, das Wichtigste, was man tun kann, ist quasi durchzuatmen und zu gucken, okay, ich habe das jetzt gesehen und nicht sozusagen nicht sofort zu teilen, nicht weiter zu verbreiten, nicht seiner Freundin zu schicken, sagen, oh, guck mal, ist das krass, sondern zu versuchen sozusagen seinen Teil dazu beizutragen, dass sich das nicht weiter verbreitet und dann zu gucken, was kann daran wahr sein, was ist vielleicht auch Quatsch daran und Freunde fragen, ein bisschen googeln vielleicht.
Du hast ja gerade über TikTok geredet. Warum ist das bei TikTok gerade auch so schlimm?
Das ist ein bisschen komplex. TikTok funktioniert ja ganz anders als andere Plattformen. Ich weiß nicht, ob ihr auch auf Instagram seid zum Beispiel. Und ihr seht ja bei Instagram Leute, deren Seiten ihr abonniert habt, ganz überwiegend. Und sehr viel Werbung. Aber überwiegend ja Inhalte von Leuten, denen ihr folgt. Das ist bei TikTok nicht so. Bei TikTok werden euch einfach irgendwelche Inhalte zugespielt, weil der Algorithmus berechnet, basierend darauf, wie schnell ihr Videos wegwischt, was ihr da seht, was könnte euch gefallen. Ne? Also wenn ihr sozusagen Videos durchguckt, wo häufig Tiere sind, dann werden euch nur noch Tiere angezeigt. Und das bedeutet quasi, dass TikTok sehr gut darin ist, sozusagen unsere Impulse aufzunehmen und zu verstehen. Und wenn das passiert, dann sind Inhalte, die sozusagen sehr, sehr emotional sind, immer stärker als Inhalte, die sozusagen eher rational sind. Ne? Also jemand, der sich empört, der wütend ist, ist viel erfolgreicher auf TikTok als jemand, der so das nüchtern einordnet oder so. Das ist ein Grund, also die Art und Weise, wie die Plattform funktioniert. Und der andere Grund ist, dass TikTok, wir wissen sozusagen zum einen nicht wirklich, wie TikTok funktioniert und wir wissen zum anderen auch nicht, was wer da wie moderiert. Also während zum Beispiel bei anderen Plattformen nach und nach und mit dem Druck der Öffentlichkeit diese Plattform Moderation eingeführt haben, auch mal Sachen löschen, ist das bei TikTok völlig undurchsichtig und niemand weiß so richtig, wann löschen die eigentlich was. Und oft wissen wir auch gar nicht, was da zum Beispiel erfolgreich ist oder viral ist. Bei Instagram kann man das viel besser nachverfolgen. Ich habe no idea, ich habe wirklich gar keine Ahnung, wie euer TikTok-Feed aussieht und sonst auch niemand. Und auch wenn ihr eure TikTok-Feeds vergleicht, sind die vielleicht völlig unterschiedlich. Und das macht es sehr, sehr schwer zu verstehen, was da passiert.
Und wie kann man sich so im Voraus, so dass einem erst überhaupt keine Verschwörungstheorien oder Fake News erzählt werden? Wie kann man sich davor schützen?
Also seriöse Medien konsumieren, also einfach mal Tagesschau gucken zu Hause oder Radio frei hören, natürlich, klar. Ist, glaube ich, die wichtigste Medizin dagegen. Und ansonsten, ich glaube, man kann es nicht verhindern. Man kann nur seinen eigenen, also seriöse Medien, aber dass man immer mal in Kontakt kommt, das Entscheidende ist, glaube ich, tatsächlich, sie nicht weiter zu verbreiten und sich andere Informationsquellen auch zu suchen.
Genau, wir hatten jetzt TikTok schon als einen Ort genannt, aber es spielen doch bestimmt auch Messenger wie Telegram eine große Rolle bei sowas, also bei Verschwörungstheorien. Welche Messenger und welche und wer auf diesen Messenger, also welche Gruppen und wer vielleicht genauer verbreitet denn viele Verschwörungstheorien oder Fake News?
Also Telegram ist zu einer großen, zu einem großen Verbreiter von Verschwörungserzählungen geworden, weil es quasi völlig unreguliert ist. Ne? Bei Telegram wird im Grunde nichts gelöscht. Und deswegen ist es sozusagen die große Plattform für Verschwörungserzählungen geworden, aber häufig ja auch eher sozusagen für so Boomer, also eher für die Generation eurer und meiner Eltern. Die da sind da zumindest sehr anfällig für. Auch Messenger insgesamt sind eine sehr gute Verbreitung, weil auch da überhaupt nicht klar ist, welche Nachrichten werden groß, wo kommen die her. Nur bei YouTube kannst du sehen, okay, ist ein großes YouTube-Video, das haben viele Leute gesehen, das ist bei Messenger nicht so klar. Und das sozusagen dieses Weiterverbreiten von Gruppe zu Gruppe. Ne? Ihr seid in einer Gruppe, vielleicht in eurer Klasse, kriegt eine Nachricht, verbreitet die in eine andere Gruppe und wenn da wieder jemand in der Gruppe dass diese Nachricht teilt, dann wird die einfach sehr, sehr schnell sehr groß und niemand weiß mehr, wo sie eigentlich herkommt. Das macht Messenger sozusagen kompliziert zu beobachten, was genau da passiert und macht sie auch sehr gefährlich. Und der wichtigste Messenger für Verschwörungserzählungen ist ganz sicher Telegram geworden in den letzten 2-3 Jahren.
Aber warum glauben Menschen denn überhaupt Verschwörungserzählungen, egal wie banal sie sein mögen?
Menschen glauben Verschwörungserzählungen, weil es die Welt auf den ersten Blick erstmal einfacher macht. Ne? Man kann sagen, hey, das ist doch, es ist ja doof, dass ich keine Wohnung finde, weil die so teuer sind. Es ist ja irgendwie, ich verdiene zu wenig Kohle. Was weiß ich, ich kann mir dies und das nicht leisten. Und dann gibt es auch noch Corona zum Beispiel. Und das ist alles wahnsinnig erdrückend. Und ihr habt das ja auch erlebt, wie beschissen das ist, wenn so eine Pandemie über einen hinwegfegt. Und dann kann man sagen, ja, es ist irgendwie echt belastend und es ist wirklich komplex, was ist denn da passiert und so. Das ist aber anstrengend und es gibt keine so einfachen Antworten. Es gibt nämlich keinen Schuldigen in Wahrheit für eine Situation, die wirklich scheiße ist, zum Beispiel eine Pandemie. Und Verschwörungserzählungen machen im Grunde einen ganz einfachen Trick. Die sagen nämlich, ich weiß, wer schuldig ist, ich weiß, wer verantwortlich ist. Obwohl das natürlich eine Lüge ist, aber sagt dann, Person XY ist dafür verantwortlich. Diese Person hat Corona erfunden aus irgendwelchen Gründen. Und auch wenn das eine völlige Lüge ist, reduziert es erstmal die Komplexität. Ne? Es macht es nicht dieses so für und wieder und so, sondern so, der ist schuld. Und da kann ich sozusagen meine Emotionen erstmal auf diese Person richten. Und deswegen sind Verschwörungserzählungen häufig sehr attraktiv für Menschen, weil sie Komplexität reduzieren.
Also entsteht das aus dem Frust und aus dem Wunsch, jemand anderem die Schuld zu geben, also, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall eine starke Motivation.
Weißt du vielleicht, wie viele Menschen denn so ungefähr an Verschwörungstheorien gerade glauben oder wie viel Teil einer Verschwörungstheorie sind, hochgerechnet, in Deutschland jetzt?
Dazu habe ich gerade keine Zahlen. Wir haben in der Pandemie, gab es dazu Befragung, unter anderem von der Universität Erfurt. Und sozusagen die Zahl, also der Anteil in der Bevölkerung ist relativ stabil. Und so Hardcore-Verschwörungsideologen gibt es gar nicht so viele, aber die grundsätzliche Offenheit und so ein es gibt da schon dunkle Kräfte, die irgendwas kontrollieren, ist überraschend hoch. Ich habe aber leider gerade keine Zahl im Kopf. Aber dieser Anteil ist überraschend hoch, weil es eben immer so ein bisschen, ja, also sozusagen diese Grundattraktivität von Verschwörungsideologien, die gilt für uns alle.
Du hast gesagt, du recherchierst dazu selber, also zu Verschwörungstheorien, auch im rechtsextremen Bereich. Magst du uns vielleicht über eine Theorie und die Menschen dahinter, die dir vielleicht schon begegnet sind, erzählen ein bisschen?
Es gab eine im vorletzten Sommer gab es eine Flut im Ahrtal in Westdeutschland. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Da sind sozusagen mehrere Dörfer innerhalb weniger Stunden überschwemmt worden, weil es massive Regenfälle gab, also eine Naturkatastrophe. Und es sind ziemlich viele Menschen gestorben, 64, glaube ich, insgesamt in diesen Sommertagen. Also eine wirklich schlimme Katastrophe. Und schlimme Katastrophen ziehen Verschwörungsideologen immer an. Das ist eine goldene Regel, wie Motten das Licht. Und wir sind auf eine Verschwörungserzählung gestoßen in diesen Tagen im Sommer, die gesagt hat, also es war eine Aufnahme, eine Sprachnachricht auf Telegram, die klang, als wäre sie direkt aus dem Radio aufgenommen. Es gab so einen Jingle und dann sagt jemand, hier die Nachrichten. Und dann sagt diese Nachrichtenstimme, im Ahrtal wurden 600 Kinderleichen gefunden, Leichen von Babys. Und das war eine Fake News, das war natürlich Quatsch. Und diese Nachricht wurde aber 2 bis 3 Millionen Mal geteilt, deshalb sind wir auf sie gestoßen. Und wir haben uns gefragt, wo kommt diese Nachricht her, weil die wirklich klang wie aus dem Radio aufgenommen. Also man hat gehört, es hat jemand sein Handy in der Hand, hat sich gerade Frühstück gemacht, dieses Radio aufgenommen und diese Nachricht. Und hat dann diese Aufnahme in eine Gruppe geteilt und die hat sozusagen wahnsinnige Verbreitungen gefunden und dann Millionen Menschen erreicht. Und wir haben uns auf die Suche nach dem Ursprung begeben. Und wir haben dann rausgefunden, dass die Nachricht tatsächlich in einem Radiosender lief, der immer so verschwörungsideologische Inhalte verbreitet, so ein Internetradio, wo dann so Britney Spears oder so Popwelle kommt und dazwischen kommen so Verschwörungsideologie-Nachrichten. Also Nachrichten, die wie Nachrichten klingen, aber halt immer Verschwörungstheorien einfach sind. Und dort wurde diese Nachricht verbreitet. Das war aber nicht der Ursprung. Wir haben dann weitergesucht, wo ist zum ersten Mal diese Idee von den 600 Kindern aufgekommen. Und wir haben dann tatsächlich die Person gefunden, die das einfach erfunden hat. Also wir haben ist ein großer Verschwörungsideologe, der in seinem Telegram-Kanal irgendwann gesagt hat, ich bin hier im Ahrtal und es sind 600 tote Kinder. Und die Polizei hat alles großräumig abgesperrt, damit die Menschen diese toten Kinder nicht sehen. Das ist auch so ein Muster von Verschwörungsideologien. Es gibt sozusagen einen wahren Teil, nämlich die Polizei hat tatsächlich Gelände abgesperrt, weil sie natürlich verhindern musste, dass Menschen in Bereiche gehen, wo Todesgefahr lauert, weil beispielsweise Hänge abrutschen oder sowas. Das heißt, die Polizei hat tatsächlich natürlich Gebiete abgesperrt und Verschwörungsideologen haben daraus gemacht, das tun die, damit man die 600 Kinderleichen nicht sieht. Und wir haben dann diesen Menschen getroffen, der sozusagen diese Nachricht erfunden hat. Und haben ihn gefragt, was hat es mit diesen 600 Kindern auf sich? Und dann hat er gesagt, 600 Kinder? Das waren 1200 Kinder. Also der hat es sich einfach ausgedacht. Also das ist sozusagen so eine Recherche, die wir machen, um zu verstehen, wie entstehen solche Nachrichten.
Und hat das dann Folgen für den gehabt, der das sozusagen in die Welt gesetzt hat?
Nee, da nicht. Weil erstmal kann er natürlich machen, was er will. Also Lügen ist sozusagen nicht strafrechtlich relevant erstmal. Also in aller Regel, in diesem Falle beispielsweise, hat es keine Konsequenz gehabt. Aber er wurde tatsächlich 1,5 Jahre später verhaftet, weil er auch so Reichsbürger ist. Also so Leute, die noch ans Königreich glauben, so richtige Spinner. Und da gab es eine große Polizeirazzia wegen Terrorgefahr. Und da wurde er auch verhaftet. Aber das war 1,5 Jahre später.
Was für eine Vorstellungskraft Menschen haben können.
Ja, das stimmt.
Dann sagen wir hier an der Stelle mal danke für das Interview.
Gerne, danke euch.
Ich hoffe, dass die Zuhörer hier viel mitnehmen können.